Ja, wir haben ja schon eine ganze Menge gehört heute Morgen, aber jetzt wird es auch noch eine Predigt geben. Und wir sind hier in der Gemeinde angefangen mit einer Predigtreihe über den Epheserbrief. Am letzten Sonntag hat Wolfgang den Anfang gemacht mit unserer 11-teiligen Predigtserie. Und da haben wir schon sehr viel Grundlegendes gehört über unsere Erwählung in Christus, über die Erlösung in Christus, über unseren Erbteil in Christus, kurz über diesen ganzen Reichtum, die wir in Jesus Christus haben. Und nun darf ich in Kapitel 1 ab Vers 15 weitermachen. Und wir hören jetzt zunächst Gottes Wort aus Epheser Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Ich weiß nicht, es gibt Gemeinden, wenn da Gottes Wort vorgelesen wird, dann werden die Geschwister gebeten aufzustehen und das ist ein besonderer Text und vielleicht könnt ihr mal aufstehen. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Könnt euch wieder setzen. Soweit sein Wort. Und ich möchte mit uns noch mal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein heiliges und lebendiges Wort. Ich möchte dir danken, Herr, dass wir hier so in Frieden an diesem Morgen zusammenkommen dürfen, um dieses Wort zu betrachten. Herr, wenn wir sehen, was woanders los ist, viele von uns denken heute Morgen an dein Volk Israel. Herr, wir bitten dich, dass wir in deinem Wort immer mehr gegründet und gefestigt und gewurzelt werden dürfen. Ich bitte dich, dass du Gnade schenkst zum Hören und zum Reden. Amen. Ja. Das Erste, was wir in unserem heutigen Predigttext, das Erste, was der Apostel seinen Briefempfängern in Ephesus mitteilt, ist, dass er für sie anhaltend dankt. Und das ist nicht unwichtig. Ich meine, wir können nämlich auch übereinander uns ärgern, wir können kritisieren und schimpfen, aber wir können auch danken. Und in dem Text, den ich euch vorgelesen habe, da heißt es: Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken. Wieso sollte der Apostel Paulus überhaupt aufhören, für seine Geschwister zu danken? Nun ganz einfach. Da redet einer schlecht über dich oder da haben sich zwei nicht so lieb, wie sie sich als Christen eigentlich lieb haben sollten. Oder da geht das Gerücht rum über den und den und da ist Zank und Streit und irgend sowas. Und da kann man schon mal aufhören zu danken und ins Klagen und Seufzen fallen. Aber Paulus hat sich entschieden, ich höre nicht auf, für die Epheser zu danken. Und das sind zwei Dinge, das geht ebenfalls aus Vers 15 hervor, die ihn besonders freuen, für die er Gott besonders dankbar ist. Zum einen für ihren Glauben an den Herrn Jesus, zum anderen für ihre Liebe zu allen Heiligen. Und das sind die beiden Dinge, die einen Christen doch erst eigentlich zu einem echten Nachfolger Jesu machen. Paulus war ja, als er diesen Brief schrieb, schon einige Jahre nicht mehr in Ephesus gewesen, persönlich, aber er hat immer Kontakt zu den Gemeinden gehalten und hat so erfahren, jawohl, sie stehen noch im Glauben, sie haben trotz Widerständen ihren Glauben nicht preisgegeben oder verwässern lassen. Und es sind auch neue Geschwister dazugekommen und die haben auch den Glauben an den Herrn Jesus Christus angenommen und sich im Glauben bewährt. Und dafür dankt er. Und nun ist interessant, dass Paulus nicht einfach nur sagt, ich danke dafür, dass ihr gläubige Leute seid. Denn das macht ja einen Menschen noch nicht zum Christen, dass er irgendwie an irgendetwas glaubt. Es gibt so viele Vorstellungen von Gott. Sondern Paulus spricht von ihrem Glauben an den Herrn Jesus. Und das erste ist christlicher Glaube. Glaube an Jesus als den Herrn. Sie glaubten nicht nur daran, was Jesus getan hat, sondern auch daran, wer Jesus ist. An seine Person. Daran, dass er der Kyrios ist, der Herr. Und das klingt für uns heute vielleicht harmlos, Herr Jesus. Aber wir haben uns da so dran gewöhnt. Aber wir müssen wissen, was es mit dem Titel Kyrios wirklich auf sich hat. Im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, ist der Eigenname für Gott, der Name, mit dem Gott sich selbst vorstellt und der darum für die Juden so heilig war, dass manche überhaupt nicht gewagt haben, ihn auszusprechen. Dieser Name ist Yahweh. Und als dann etwa 200 Jahre vor Christus eine griechische Übersetzung der hebräischen Bibel herausgebracht wurde, weil viele Juden in der Diaspora gar kein Hebräisch mehr lesen und sprechen konnten, die sogenannte Septuaginta, da wurde Yahweh mit Kyrios übersetzt. Das heißt, der Kyrios ist Yahweh. Und das meint das Neue Testament, wenn es von Jesus als dem Kyrios spricht. Ich habe gehört von eurem Glauben an Yahweh Jesus. Und das war das Urbekenntnis der neutestamentlichen Gemeinde. Diesen Glauben meint Paulus und dafür dankt er, dass sie das erkannt haben, das anerkannt haben, dass Jesus Christus Gott ist. Alles, was weniger ist, ist nicht mehr christlicher Glaube. Wer Jesus nur als Vorbild, als einen einzigartigen Menschen und großen Lehrer oder als göttlichen Gesandten betrachtet, der glaubt nicht, was das Neue Testament vorgibt, was Christen glauben. Jesus ist Gottes eigener Sohn. Jesus, in Jesus ist Gott selbst in die Welt gekommen. Und der ist ein Christ, der das glaubt. Jesus Christ, Jesus von Nazareth ist der ewige Sohn Gottes, der vor Gründung der Welt schon da war und der dann zu unserer Rettung auf die Erde gekommen ist. Und weil es diesen neutestamentlichen Glauben in Ephesus gab, darum hört Paulus nicht auf zu danken, darum ist er froh. Und da steckt ja noch was anderes drin, was zu einem echten Jesus-Glauben gehört. Nämlich, dass er wirklich der Herr ist, der Kyrios in meinem Leben. Dass ich von Jesus eben nicht nur dankbar hinnehme, dass er für meine Schuld gestorben ist, dass ich mich darüber freue, aber ansonsten meinen Lebensweg weiter nach meinem eigenen für Guthalten bestimme, sondern Glauben an Jesus bedeutet, er ist mein Herr, mein König, meine letzte Instanz, ihm gehört mein Leben. Und so habe ich mich gefreut, dass das auch in den Zeugnissen rauskam, dieser Wunsch von unseren Täuflingen, ihm wirklich nachfolgen zu wollen, ihm ihr Leben geben zu wollen. Und solchen Glauben gab es in Ephesus. Darüber freut sich Paulus und auch über ein weiteres, was damit zusammenhängt, nämlich die Liebe zu allen Heiligen. Echter Glaube an Jesus Christus führt zur Liebe für alle, zu allen Heiligen. Und damit sind ja nicht die Heiligen gemeint, so die sie, das in der, die sie da in der römisch-katholischen Kirche beispielsweise verehren, Heilige aus der Vergangenheit, sondern das sehen wir überall in den neutestamentlichen Briefen und auch hier in der Begrüßung im Epheserbrief. Die Heiligen sind die Mitchristen, all diejenigen, die mit uns auf diesem Weg sind, Jesus nach. Ihr, die ihr zu Jesus hört, nach dem Neuen Testament, seid ihr Heilige. Heilig heißt ja ausgesondert für Gott. Und das heißt auch, ich führe als Christ nicht eine isolierte Existenz. Hauptsache, ich habe meinen Jesus und was um mich herum sonst noch passiert, das ist relativ egal. Nein, Paulus bestätigt den Ephesern, bei euch ist beides da. Der echte Glaube gewurzelt in Jesus, den Herrn, als auch die Liebe zu euren Mitchristen, mit denen ihr ja und wir ja einmal die Ewigkeit im Himmel verbringen werden. Und deswegen sind wir ja als Christengemeinde auch etwas anderes als ein Sportverein oder eine Partei oder eine Clique, in der man durch ein paar gemeinsame Interessen miteinander verbunden ist. Nein, wir sind ganz anders miteinander verbunden. Wir befinden uns in Gottes Familie. Wir sind Gottes Familie. Und ja, so ist hier eigentlich gleich am Anfang dieses Textes schon ein Test auch für uns gegeben. Ein Test, dem wir uns selbst unterziehen können. ist das beides bei mir vorzufinden. Glaube gewurzelt in Jesus und Liebe zu allen Heiligen. Und der Apostel Paulus dankt für die Gemeinden in Ephesus, für die Heiligen dort. Er hört nicht auf zu danken. Und dieser Dank, der wandelt sich dann in Fürbitte. Und das ist eigentlich auch logisch. Denn wenn wir Gott für unsere Geschwister danken, dann werden wir schnell durch Gottes Geist auch dahin geführt, für sie zu beten. Wir brauchen doch alle noch so viel von Gott. Und wisst ihr, ich habe keine Probleme, für Ralf oder für Timo zu danken. Aber Gott hat immer noch mehr für uns. Und wir brauchen Bewahrung, wir brauchen Schutz im Alltag, wir brauchen Gottes Wort. Und so sieht der Apostel Paulus das hier auch und sagt, ich höre nicht auf, für euch zu danken und ich bitte, ich flehe Gott an. Und worum bittet er Gott? Vers 17, dass er, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und das ist gut, wisst ihr, wenn wir einen schönen Gemeinderaum haben, eine schöne Gemeinde und von mir aus eine gesunde Gemeindelehre und eine gute Seelsorge, eine gute Diakonie, das ist alles gut. Aber wisst ihr, was wir vor allem brauchen? Gott selbst, den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Gottes selbst. Und so bittet Paulus, Vater, gib ihnen den Heiligen Geist, der Geist der Weisheit und der Erkenntnis ist, damit sie dich, den lebendigen Gott, mehr und mehr erkennen. Alles andere ist gut, aber zu wenig. Es ist gut, wenn du weißt, was deine Aufgabe im Reich Gottes ist. Es ist gut, wenn du weißt, welche Dienste du leisten kannst und sollst und auch tust. Es ist gut, wenn du dich auf den Himmel freust. Aber Gott erkennen, immer mehr erkennen, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. So hat schon Jesus gebetet in dem sogenannten hochpriesterlichen Gebet aus Johannes 17. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, den wir ja bei unserer Bekehrung bekommen haben, mit dem wir versiegelt worden sind, als wir gläubig wurden. Aber da steckt ja ein ganz praktischer und enorm wichtiger Hinweis für einen jeden von uns drin, der Jesus Christus nachfolgt. Auch dann noch, wenn wir schon zu Jesus gehören, wenn wir geistgetaufte Gotteskinder sind, vielleicht schon seit vielen Jahren, wenn wir gerettet sind, ist es für uns von größter Wichtigkeit, dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes selbst. Also Paulus hat den Korinther mal vorgeworfen, also ihr müsstet eigentlich, solange wie ihr Jesus nachfolgt, ihr müsstet schon lange erwachsen sein, aber ihr seid immer noch Babys, ihr braucht immer noch Milch. Das ist ja nicht gesund. Wir haben alle Wachstum nötig und Glaube ist immer auf Wachstum angelegt. Und wir haben ja meist alle möglichen Anliegen, wie wir als Christen wachsen können, dass wir bestimmte Fehler abstellen, bestimmte Sünden nicht mehr machen. Und das ist alles richtig. Aber Paulus macht deutlich, Leute, es kommt jetzt trotz eures Christseins darauf an, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Und es gibt noch so viel kennenzulernen. Gott ist so unendlich groß und mächtig, so unermesslich reich. Und deshalb nennt Paulus ihn ja auch hier, Vers 17, den Vater der Herrlichkeit. Und das ist ein auffälliger Ausdruck, den er hier für Gott gebraucht, den wir sonst nirgendwo finden. Wir reden, denke ich, oft so oberflächlich von Gott. Aber Vater der Herrlichkeit, das drückt seine ganze unfassbare Schöpferkraft, Fülle und Majestät aus, die in Gott als Person liegen. Und ihn, sagt Paulus, sollt ihr besser kennenlernen. Er erleuchte die Augen eures Herzens, Vers 18. Ja, und hier muss ich zunächst einmal an ein Zitat aus dem Büchlein Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry denken. Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Aber wenn wir so vom Herz reden, dann denken wir vor allem an Gefühle und Empfindungen. Und so wird es ja auch immer in Schlagern und Liedern. In diesem Sinn ist vom Herzen da die Rede. Aber in der Bibel ist das Herz nicht nur für die Gefühle zuständig, sondern auch für das Erkennen, für den Willen des Menschen. Paulus sagt, damit ihr wisst. Ne? Also Wissen hat ja auch mit dem Verstand zu tun, nicht nur mit dem Herzen. Und das Herz ist sozusagen das Personenzentrum des Menschen, in dem alle Entscheidungen fallen. Und die Augen des Herzens können tatsächlich trüb und dunkel sein, gefangen in Unglauben und Misstrauen gegenüber Gott. Oder vielleicht auch einfach Unkenntnis. Oder und wenn unser Christsein zur Routine geworden ist, können sie hart und verschlossen oder auch matt und mutlos sein, weil sich, wenn wie auch immer, irgendwie ein Schleier vor unsere Augen gelegt hat. Aber Gott möchte, dass wir sehen, dass wir klar sehen können. Wir alle, also nicht nur die Gemeindeintellektuellen oder die Prediger, Gott möchte, dass wir alle sehen können. Diese Briefe, die wurden in der ganzen Gemeinde vorgelesen, die waren für alle da. Und darum bittet der Apostel Paulus: Vater, wirke an ihnen durch deinen Geist, öffne die Augen ihres Herzens, dass sie dein Wesen, Gott, immer mehr erkennen. Und dann speziell drei Dinge, die hier genannt werden: die Hoffnung eurer Berufung, den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens in den, also die Hoffnung seiner Berufung, nicht unser, das ist Gottes Berufung, Entschuldigung, und die Hoffnung, also den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und die überragende Größe, Vers 19, seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und das fällt auf. Eigentlich bittet Paulus ja für etwas, das seine Briefempfänger eigentlich schon haben, für Realitäten in der geistigen Welt, die sie unbedingt wissen müssen, für die sie unbedingt geöffnete Augen brauchen, damit wir alle diese Schätze, die in unserem Leben schon da sind, dass wir sie auch wirklich finden. Wir sollen wissen, erstens, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Und Bibelkennern unter uns, die denken da vielleicht hier gleich an Römer 8, Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das heißt, der Mensch, den Gott erwählt hat, der wird nicht nur zur Bekehrung geführt, sondern wie ich es mal in einer Predigt gehört habe, Berufung ist wie ein Schöpfungsakt, mit dem Gott einen normalen Heiden zum Christen macht. Und so betet Paulus als erstes, dass wir, sofern wir schon Christen sind, die Augen geöffnet bekommen für die Sicherheit, die Gott uns schon allein dadurch geschenkt hat, dass er uns berufen hat. Mit dem Wort Berufung fängt ja diese ganze wunderbare Kette an, die ich gerade vorgelesen habe. Und so bittet Paulus Gott darum, dass wir kapieren, welche Sicherheit, welche Hoffnung darin liegt, dass er uns berufen hat. Denn hätte er uns nicht berufen, dann hätten wir gar nicht zum Glauben finden können, hätten gar nicht Jesus Christus als unseren Retter annehmen können. Und so könnte man statt Sicherheit und Hoffnung, könnte man auch sagen, Heilsgewissheit. All die Zweifel, all die tausend Unsicherheiten in uns, sollte Gott mit mir wirklich zum Ziel kommen, das darf aufhören. Oder um wiederum mit Paulus zu sprechen, Philipper 2, Vers 6, ich bin guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Ich bete darum, sagt Paulus, dass Gott euch dafür die Augen öffnet. Und dann um das Zweite, das auch noch in Vers 18 steht, damit ihr erkennt, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und mit dem Erbe, darüber haben wir ja schon am letzten Sonntag einiges gehört, meint Paulus das ewige Leben, den Himmel und alles, was dazugehört. Aber offenbar, sonst wird Paulus das hier nicht so bitten, kann es uns ganz leicht passieren, dass dieses Erbe uns aus dem Blick gerät. Nicht, dass wir das ganz vergessen würden mit dem Himmel, aber wir denken nicht genug daran, wir schenken dem nicht so viel Aufmerksamkeit, wie es nötig und gut wäre. Wir denken nicht groß genug davon. Und so kann das passieren, was wir da hier und da mal auf Hausinschriften lesen. Wir bauen hier so Feste und sind doch hier nur Gäste. Doch wo wir sollen ewig sein, da bauen wir so wenig ein. Anstatt auf das zu sinnen, was droben ist, Ralf, das hast du ja schon gesagt, ne? Kolosser 3, Vers 2 haben wir ja schon gehört. Da verlieren wir uns so leicht in dieser Welt mit ihren Unterhaltungen und Ablenkungen, mit ihrem Stress und ihren Anforderungen. Und natürlich, wir müssen auf der Erde bestehen, wir müssen unseren Job gut machen und wir dürfen uns auch an unseren Hobbys erfreuen. Wir dürfen alles gebrauchen und genießen, was Gott uns in dieser Welt auch an Schönem gegeben hat. Wir dürfen uns daran erfreuen. Aber wichtig ist, wohin geht der große Blick? Und Jesus hat es gesagt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wir können uns das gut mit dem Kompass klar machen. Wenn die Kompassnadel nicht mehr nach Norden zeigt, dann kann sich kein Wanderer mehr so richtig daran orientieren. Wenn unser Herz nicht auf den Himmel und die Ewigkeit fixiert ist, dann verliert unser Christsein die klare Orientierung. Da machen wir zu viele Dinge, die unwichtig sind, und wir unterlassen zu viele Dinge, die wirklich wichtig wären. Und darum ist es Paulus so wichtig, darum ist es Gott so wichtig, dass uns der Himmel immer lieber wird. Und dann bittet der Apostel darum, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie reich, wie herrlich das Erbe tatsächlich ist, das Gott euch gegeben hat. Welch großartige Möglichkeit er uns damit gegeben hat. Also, Entschuldigung, ich bin immer noch bei dem Himmel jetzt, ne? Dass wir einmal sichtbar bei Jesus sein werden, dass uns nichts mehr von ihm wegreißen wird, dass wir einen unsterblichen Körper bekommen werden, dass wir ihn sehen werden, wie er ist, wir keine Fragen mehr haben. Das finde ich auch ganz wichtig. Was haben wir jetzt? Viele Fragen. Ne? Und eine Freude, die niemand mehr von uns geben wird, von uns nehmen kann. Zu wissen, welch herrliches Erbe Gott für seine Heiligen bereithält, wird unser Leben enorm prägen und ist ein riesiger Ansporn, im Hier und Heute so zu leben, dass Gott sich über unser Leben freut. Und wir werden, wenn Gott uns die Augen dafür öffnen kann, auch mit all dem, was an Leid und Bedrückung und Not noch auf uns einstürmt, ganz anders umgehen können. Und dann jetzt das Dritte, damit ihr wisst, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hier geht es um Macht. Hier geht es eigentlich um die Machtfrage. Und Paulus weiß genau, wie kompliziert diese Frage ist, wie schwer sie in unserem Leben oftmals wirkt. Vergessen wir nicht, Paulus selbst sitzt, als er schreibt, während er das schreibt, im Gefängnis. Und der lebendige Gott, dem der Apostel dient, der stellt seine Macht nicht zur Schau, sondern lässt seinen Apostel weiter im Gefängnis, so wie auch heute Christen im Gefängnis sitzen oder wie Gott diese Dinge anscheinend zulässt, die wir da gerade in Israel erleben. Und ich denke, dass Paulus sich darum in dieses Gebet selbst mit eingeschlossen hat, wenn er für die Geschwister in Ephesus, die ja auch immer wieder Anfeindung und Verfolgung ausgesetzt waren, bittet. Er, Gott, erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Es ist interessant, wenn ihr den Text mal auf Griechisch liest. Ne? Dynamis und Energeia, und das wimmelt nur so von Worten über Kraft. Ne? Man kriegt das kaum auseinander. Ja, kurz gesagt, Gott öffne uns jetzt die Augen auch für deine Kraft an uns. Und wie gesagt, Paulus' eigene Situation war sehr dazu angetan, dass er die Machtfrage stellte. Und auch viele Epheser damals dürfen sich nicht sehr stark gefühlt haben, sondern wohl eher ebenfalls angefochten und bedrängt. Und Ephesus hatte ja auch, das können wir in Apostelgeschichte 19 nachlesen, eine lange okkulte Tradition. Und als die Leute dort zum Glauben kamen, da haben viele erstmal ihre alten Zauberbücher verbrannt. Aus tiefem Heidentum, aus der Macht der Finsternis, hatte Gott, der Vater, sie gerettet und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und Paulus' dritte Bitte für die Heiligen in Ephesus lautet darum, dass sie ganz deutlich die Megamacht Gottes erkennen, die er einsetzen musste, um dies zu vollbringen. Und wir müssen uns auch nur mal klar machen, wie viele Hindernisse überwunden werden müssen, bis so ein ganz normaler Mensch, so ein Durchschnittsheide Christ wird. Was dazugehört, dass ein normaler Zeitgenosse zum persönlichen Glauben an den Herr Jesus findet. Hindernisse, die wir nicht aus eigener Kraft wegschaffen können, weil infolge des Sündenfalls unser Verstand verdunkelt ist, sodass wir von Natur aus viele Dinge, die eigentlich unlogisch sind, ich denke nur mal an diese ganze, dass man einen Schöpfer ablehnt und meint, das ist alles nur Zufall und, ne? Das ist eigentlich alles völlig unlogisch, dass wir das viel lieber annehmen als die Wahrheit Gottes. Und dann ist da ja auch nur unser Stolz, unser verdorbenes, widerspenstiges Herz, das auch von Natur aus alles andere als dazu neigt, dem lebendigen Gott die Ehre zu geben und sich vor ihm zu beugen. Unsere eigenartige Vorliebe für die Sünde. Und um das zu überwinden, bedarf es einer unserem Denken weit übersteigende gewaltige Kraft. Weniger wird nicht ausreichen. Und um diese Megakraft noch weiter zu betonen, die Gott zu unserer Erlösung eingesetzt hat, die er zu unserer Bewahrung einsetzt und die er eines Tages auch zu unserer Verherrlichung einsetzen wird, kommt jetzt der Schwenk zu Jesus. Beschreibt der Apostel als nächstes die größte göttliche Kraftanstrengung, die die Welt je erlebt hat. Vielleicht denkt ihr ja, das war bei der Schöpfung. Aber ich denke, das war, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, aus den Toten auferweckt ist und in den Himmel gefahren ist. Da war diese Kraft, die größte Kraft, wirksam. Dieselbe Kraft, sagt er, mit Gott an uns wirkt in unserem Leben, die hat er auch in Christus wirken lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in die Himmelswelt gesetzt hat. Und das ist eine gewaltige Aussage. Ich habe gedacht, das ist so groß, was soll ich da noch zu sagen? schaffe ich eigentlich gar nicht. Aber jedenfalls, so wie ich Paulus verstehe, sagt er, begreift doch, Gottes Macht ist viel stärker, als wir denken können. Dieselbe Macht, mit der Gott an uns wirkt, in uns wirkt, mit dieser selben Macht hat er an Christus gewirkt. Natürlich nicht in jeder Hinsicht. Jesus Christus hatte eine einzigartige Aufgabe. Aber es ist derselbe Gott, sagt Paulus, es ist dieselbe Macht. Und damit ihr begreift, wie groß diese Macht ist, mit der ich in eurem Leben wirke, mit der ich für euch da bin, darum will ich euch jetzt an Jesus Christus zeigen, wie groß diese Macht ist. Und dann bringt er eigentlich drei Aspekte. Erstens, die größte spürbare Macht in dieser Welt ist der Tod. Wer die Machtfrage lösen will, muss sich daran messen lassen, ob er der Macht des Todes etwas entgegenzusetzen hat. Wen der Tod wegrafft, der ist nicht wirklich mächtig. Vor der Instanz des Todes müssen selbst die Mächtigsten auf Erden kapitulieren. Der Tod stellt die letzte Machtfrage hier. Und das ist die Aussage des Paulus. Gott ist noch mächtiger. Nur Gott ist wirklich mächtig, weil er nur er die Macht über den Tod hat. Und das hat er an Jesus Christus bewiesen. Aber da wird auch gleichzeitig deutlich, Gott setzt diese Macht nicht immer so ein, dass uns Leiden, dass seinen Leuten jedes Leiden erspart bleibt. Jesus, sein eigener Sohn, musste nach Gottes Willen leiden und sterben, obwohl in Jesus die ganze Fülle von Gottes Macht war, mehr als in jedem anderen, der jemals über diese Erde ging. Er, der die Wunder tun konnte, der sogar Tote zum Leben erwecken konnte. Obwohl das so war, obwohl er all diese Macht hatte, musste er Leid und Tod ertragen nach dem Ratschluss Gottes für uns. Aber er musste es nur so weit ertragen, wie Gott es zuließ und für richtig hielt. Und am Ende hat Gottes Macht in seiner Auferstehung über alles Leid und alle Todesmächte gewaltig triumphiert. Und mit genau dieser Macht, die da Leid aus uns oft unbekannten Gründen zulässt, aber nie die Kontrolle darüber verliert, sagt Paulus, ist er auch in deinem Leben und für dich da. Ein zweiter Aspekt der Macht Jesu. Es ist nicht nur die Macht über den Tod, sondern ist die Macht über alle Mächte der Welt. Und dann kommt diese gewaltige Formulierung, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Was hier beschrieben wird, ist ja zunächst die Himmelfahrt. In Gottes für uns jetzt noch unsichtbare ewige Himmelswelt aller Begrenzung enthoben. Dorthin ist Jesus, nachdem er noch 40 Tage nach seiner Auferstehung in dieser Welt gewesen ist, zurückgegangen. Und so erfüllt sich, denke ich, auch die Verheißung, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an die Vollendung des Zeitalters, da er von dort aus jederzeit uns erreichen, sehen, hören und in unser Leben einwirken kann. Und Gott hat ihn dort gesetzt zu seiner Rechten. Das heißt, Jesus hat den Ehrenplatz dort, den Platz in der unmittelbaren Nähe Gottes des Vaters. Er hat alle Autorität, er ist allem absolut überlegen. Er steht auch über den Engelwesen, damit Gewalt, Kraft, Macht und Herrschaft, die Paulus hier nennt, damit sind ja eigentlich Engelwesen, Geistwesen gemeint. Wir wissen, es gibt Engel, es gibt Dämonen in Epheser 6, 12. Und dieses Kapitel wird es, glaube ich, am letzten Sonntag im Dezember gehen. Da werden diese Gewalten und Mächte Kosmokratoren der Finsternis und geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt genannt. Und die sind hier auch mit gemeint, wo es um die Mächte und Herrscher in dieser Welt geht. Und Paulus macht den Leuten deutlich, Christus ist stärker. Er ist der absolute Herr, der die absolute Macht hat. Und diese Macht zeigt sich nicht nur daran, dass er den Tod besiegt hat und von den Toten auferstanden ist, sondern diese Macht zeigt sich ebenfalls daran, dass er der Herr ist über alle Mächte, auch über alle Mächte und Gewalten der Finsternis, auch über den Teufel und seine Dämonen. Und später im Kolosserbrief wird Paulus sagen, er, Christus, hat die Gewalten völlig entwaffnet. Er hat einen Triumphzug aus ihnen gemacht. Er hat sie völlig unterworfen. Und diese Macht über die bösen Mächte, ja, die wurde schon zur Zeit Jesu auf dieser Erde deutlich. Da wurde schon deutlich, Jesus hat die Macht über alle Mächte. Und darum konnte der Apostel Johannes dann schreiben in seinem ersten Brief, der in euch ist, ist größer, als der in der Welt ist. Und ist das nicht eine gewaltige, gute Nachricht für uns? Der in uns ist, der Christus, der uns behütet, der mit seiner Macht für uns da ist, der von unserem Leben Besitz ergriffen hat. Er ist größer, viel größer als der in der Welt ist und der jetzt vielleicht noch Unwesen in dieser Welt treiben kann, aber Jesus steht da drüber. Und dann fügt Paulus hinzu, als ob er jede Ausnahme ausschließen wollte und was sonst noch Namen hat. Also auch gute Engel, auch alle menschlichen Machthaber, alles, was sonst noch da ist. Und dann sagt Paulus, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem Zukünftigen, um wirklich alles mit einzuschließen. Nicht? Also egal, was irgendwie da ist, irgendwo und irgendwann Anspruch auf Macht erheben könnte, das steht alles unter Jesus Christus. Er allein ist der Herr. Vers 22, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihm als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Und ich wähle mal hier eine bisschen andere Übersetzung, und erfüllt wird von dem, nämlich von Christus, der alles in allem erfüllt. Und ich finde das so gewaltig. Da sehen wir diese Verbundenheit, die zwischen dem Haupt besteht und uns. Uns, seinem Leib, seiner Gemeinde. Und hier ist ja nicht nur Leologa gemeint oder Ephesus, sondern hier ist der ganze weltweite Leib gemeint. All die Heiligen, die schon gar nicht mehr leben und die vielleicht noch nach uns kommen werden. Und hier ist der ganze Leib gemeint, alle, die zu Jesus gehören, die an ihn glauben. Und das ist der dritte und letzte Aspekt. Und den werde ich jetzt nur noch ganz kurz beleuchten, weil das Thema Gemeinde in späteren Kapiteln des Epheserbriefes noch ausführlich drankommt. Zu seiner Macht, zu Jesu Macht gehört eben auch, dass ihm alle Macht in der Gemeinde gegeben ist. Jesus hat alle Macht in der Gemeinde, und nur wo man sich der Macht Jesu unterstellt, da ist auch wirklich Gemeinde. Da ist er der Herr, der das Sagen hat, der seine Gemeinde baut. Und das ist auch der Grund darum, warum die Gemeinde Jesu nicht untergehen kann, bis Jesus wiederkommt. Trotz aller Verfolgung, trotz aller Bekämpfung, trotz aller auch internen Querelen und Probleme, weil Jesus das Haupt ist und weil seine Macht sich auch in seiner Gemeinde durchsetzt und er uns ans Ziel bringen wird. Ich fasse zusammen. Paulus sagt also, wenn wir Gottes Macht verstehen wollen, wenn wir eine Ahnung davon bekommen wollen, wie umfassend Gottes Macht wirkt und greift und sich durchsetzt, dann müssen wir auf Jesus schauen. Dann sehen wir seine Macht über den Tod, dann sehen wir seine Macht über alle Mächte der Welt und nicht zuletzt seine Macht in der Gemeinde. Und dann zieht bitte die Verbindung von den Versen 20 bis 23 zu Vers 19, denn mit dieser selben Macht wirkt Gott auch an uns, an dir. Und dafür betet Paulus, Vers 18, dafür gebe Gott uns erleuchtete Augen, denn wenn wir diese Macht kennen, dann sind wir so unendlich getröstet, wie wir durch nichts anderes getröstet werden können. Ganz egal, wie groß unsere beruflichen Schwierigkeiten oder unsere gesundheitlichen Probleme oder unsere persönlichen Nöte mit anderen Menschen oder Zukunftsprojekte, die wie Berge vor uns stehen und wir nicht wissen, wie wir darüber hinwegkommen sollen, auch sein mögen. Ganz egal. Und darum endet dieses erste Kapitel des Epheserbriefes auf einem Ton des Triumphes. Das Gesamtthema dieses ersten Kapitels lautet ja der Reichtum der Christen. Und in diesen letzten Versen macht Paulus deutlich, was der eigentliche Reichtum der Christen ist, was der größte Reichtum ist, den wir haben. Das ist nämlich eine Person. Das ist Jesus Christus selber. Er hat die Machtfrage beantwortet. Und wenn wir zu ihm gehören, dann nimmt er uns gewissermaßen in den Sog seines Liedes mit hinein. Wenn wir zu ihm gehören als Glieder an seinem Leib, dann bringt er uns ans Ziel und weiter und weiter und weiter. Amen.